Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com/Daniel. Den Link go.podimo.com/Daniel findest du auch in den Shownotes.
Ich hatte ihn so ein bisschen, nicht vergessen, aber es war so ein bisschen verschütt gegangen. Und ich hatte mich so anlässlich von seinem Verschwinden nochmal richtig mit ihm befasst.
Das ist Anja Rützel. Wir haben sie zu uns in die Bose Park Studios eingeladen, weil wir sie als die Instanz für Reality-TV-Berichterstattung in der deutschen Presse empfinden. Sie ist außerdem Expertin für Fankultur und hat im September 2018, als die Nachricht Daniel Kübelböck auf Kreuzfahrt verschollen durch die Medien ging, einen Artikel für das Nachrichtenmagazin Spiegel geschrieben. Der größte aller Träumer.
Als ich den Text geschrieben habe, war es noch nicht wirklich ein Nachruf. Das war so ein ganz komisches Zwischenstadium. Es war auch sehr schwierig, dann das auszutarieren, wie labelt man das. Eigentlich war schon sehr wahrscheinlich, er wird nicht wieder auftauchen sozusagen. Aber und da hatte ich mich nochmal damit befasst und da eigentlich erst dann nochmal so richtig gemerkt, wie komplex die Figur eigentlich ist und was da eigentlich alles drinsteckt über die Figur hinaus, zu sagen, was war das für eine Zeit und was war das für ein Fernsehen noch, in dem das alles passieren konnte, so wie es für ihn passiert ist.
In der ersten Hälfte unserer Erzählserie Ein Mensch verschwindet habt ihr von Daniels schwieriger Kindheit in Bayern erfahren. Mit vielen Umzügen, einer alkoholkranken Mutter und ein paar wenigen wichtigen Bezugspersonen. Ihr habt vom Hype um den damals 17-Jährigen bei der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar gehört und davon, wie die Boulevardpresse, aber auch vermeintlich seriöse Medien wie Dampfwalzen ungebremst über die niederbayerische Kleinstadt Eggenfelden Daniels Leben und seine Fans rollten.
Damals, zu seiner Hochzeit sozusagen, habe ich ja zum Beispiel noch gar nicht über Fernsehen geschrieben. Also war ich kann mich nicht mit beruflichem Interesse jetzt rausreden, wo ich immer sage, das ist alles dienstlich, was ich hier gucke, ne? Egal was. Ich glaube, es war schon so ein bisschen diese Faszination zu sagen, da ist so diese Gruppe von Strebern in dieser Castingshow, die so versuchen, so eine Leistungsschau abzuziehen und quasi so klassisch versuchen abzuliefern, so gut wie es geht. Und dann ist da noch der andere und der so entgegen der Erwartungen handelt und damit aber irgendwie Leute anscheinend so anspricht, dass die so ein bisschen die Fachjury entmachten und sich drüber hinwegsetzen und ihnen immer weiter nach vorne peitschen. Das fand ich von Anfang an interessant. Zu sagen, da läuft was nicht nach den Regeln des Spiels, wie so aufgestellt wurde. Und dann wurde er ja wirklich zu so einem Prototyp damit für so eine Figur, ohne die jetzt eigentlich keine Castingshow mehr auskommt, ne? So der schräge Vogel.
Ich bin Tom Erhardt und ihr hört Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck. Dies ist Teil 6. Deutschland. Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. In dieser Folge thematisieren wir unter anderem Homophobie. Falls ihr darauf sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Wir nehmen euch mit in das Leben eines Menschen, der in den frühen 2000ern Deutschland polarisierte wie niemand anders. Einer Person, die zeitweise bekannter war als der damalige Bundeskanzler. Einer Medienfigur, an der sich abreagiert wurde. Und eines Künstlers, der unbeirrt seinen Weg ging und dabei vieles ertragen musste, was heutzutage undenkbar wäre. Wie glücklich und zufrieden war dieser Mensch nach dem Strohfeuer des schnellen Castingrooms, als das Blitzlichtgewitter weiterzog und nur hier und da zu ihm zurückkehrte? Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen. Und dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren. Darunter Fans, Partner, KommilitonInnen, Musiker, FreundInnen und viele andere, die ihn ein Stück seines Weges begleitet haben und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Aber eines kann ich euch schon sagen. Wir weigern uns, diesen Menschen als lächerliche und tragische Figur zu begreifen. Bevor wir anfangen, noch ein Hinweis. Wenn wir über die Zeit reden, nachdem sich Kaiser Kübelböck als Transgender geoutet hat, sprechen wir von Lana. Wenn es um frühere Ereignisse geht, sprechen wir von Daniel. Der ganze Rummel, der Hype, die erfundenen Skandale und auch die Musik, der Film, der ganze Merchandise, das Hochjubeln und das Niedermachen, das dauerte im Fall von Daniel Kübelböck gerade einmal 1,5 Jahre. Wir wollen heute mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen und uns ansehen, welches mediale Gesamtbild ist in dieser kurzen Zeit eigentlich entstanden? Aber auch, wie ging Daniel selbst mit verschiedenen Situationen zwischen Musikkarriere, Fangemeinde und Boulevardpresse um? Dafür haben wir mit Anja Rützel, aber auch dem Journalisten Viktor Sattler gesprochen.
Also ich kannte Kübelböck, wobei ich die Geschichte nicht von Beginn an kannte, weil ich 2002 tatsächlich zu jung war. Also ich kannte eine Geschichte, bei der das Urteil eigentlich immer schon feststand, seit ich es kennengelernt habe. Und dann habe ich plötzlich diesen Film gesehen, der eine neue Perspektive eröffnet und das allein schon über den Titel Lana Kaiser macht, den Wahlnamen, den Kübelböck sich noch gegeben hat.
Neben Viktor Sattler und Anja Rützel hatten wir ebenfalls den Fernsehproduzenten Stefan Rebelein im Studio zu Gast. In einer späteren Folge wird er von einer Reality-Soap erzählen, die er unter anderem mit Daniel für die ARD gedreht hat. Aber Rebelein hat auch mit uns auf die Unterschiede zwischen Privatperson und TV-Star Kübelböck geschaut.
Er war nun mal als Medienfigur so groß und omnipräsent und er hatte ja fast schon eine Art Kultstatus im Positiven wie im Negativen, dass dahinter der Mensch verloren geht, auf den wir schauen und dessen Ängste, Sorgen, Nöte, Bedürfnisse und Wünsche wir ernst nehmen, bleibt nicht aus.
Als wir Anja Rützel angerufen und gefragt haben, ob sie mit uns über das Phänomen Daniel Kübelböck sprechen würde, war sie ohne zu zögern sofort dabei. Die Mechaniken des Promi-Betriebs sind ihr absolutes Spezialgebiet. Jede neue Reality-Show wird von ihr auf Spiegel Online messerscharf seziert. Sie kennt außerdem als Fan der 90er-Jahre Boyband Take That die Dynamiken zwischen Liebe und Hass, die die Öffentlichkeit an Popstars entlädt und welchen Einfluss das auf die persönliche Entwicklung von uns PopkonsumentInnen haben kann. Darüber hat sie sogar ein Buch geschrieben. Lana Kaisers Verschwinden hat auch sie bewegt, sich noch einmal näher mit dem Fall Daniel Kübelböck auseinanderzusetzen. Und dabei wurde auch ihr bewusst, wie komplex und wichtig diese Zeit in der deutschen Mediengeschichte eigentlich war. Du bist giltst so ein bisschen auch in Deutschland, glaube ich, als Expertin für diese ganze Reality-Casting-Kram, alles, was so in diese Richtung geht, was sich so in diesem Grenzbereich zwischen das ist die Wirklichkeit und das ist überhaupt nicht die Wirklichkeit, so sich da bewegt. Wo würdest du da Daniel einordnen? Also diese Figur, ist sie so ein Prime-Example für irgendwas?
Also er ist ja schon so ein Pionier für verschiedene Genres und Figuren, Archetypen eigentlich fast gewesen, würde ich sagen. Also so Deutschland sucht den Superstar war ja so die erste große Castingshow im deutschen Fernsehen und er dann gleich in der ersten Staffel und dann genauso ja im Dschungelcamp irgendwie ein Jahr später, glaube ich, die erste Staffel, wo er auch wiederum der erste, also bei den ersten mit dabei war, der noch nicht, und er wusste quasi, er war immer so Patient Null irgendwie. Den anderen konnte man immer sagen, was kreischt ihr denn so rum? Ihr wisst, dass die Kakerlaken kommen. Er konnte das eigentlich nicht wirklich wissen. Und genauso konnte er nicht wirklich erahnen, wie unter Umständen einem auch übel mitgespielt werden kann, wenn man so ein Abweichler ist, sage ich jetzt mal, von der Norm in so einer Gesangssendung. Also weswegen Trash-Fernsehen und all diese Casting-Sachen ja eigentlich immer langweiliger werden, muss man sagen, weil die Teilnehmenden einfach zu viel ja Rezeptionswissen haben, dass die ja schon, ne, die erkennen Muster, die sehen Strategien von anderen, die können sich überlegen, wann erzähle ich am Lagerfeuer meine Heulgeschichte. Und das hatte er alles nicht. Und deswegen war er so interessant. Und um zu sehen, wie er agiert, quasi total unvoreingenommen, aber auch wie jetzt Leute und Medien auf ihn reagieren. Weil das war ja auch neu für die Leute, die zugucken, nicht nur für die, die es durchleben.
Du hast damals das natürlich schon fasziniert verfolgt, wie ich das so mitbekomme. Hast du auch verfolgt, wie die Berichterstattung abgelaufen ist über ihn damals schon? Also hast du schon auf diese Metaebenen geguckt in der Zeit?
Noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch, nachdem du mich angerufen hattest, mal so ein bisschen überlegt, woran ich mich noch erinnere. Und das, also was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, dass mich das früh genervt hat, dieses Festlegen, also weil ich eben auch diese Allergie gegen alles, was mit Kult so beklebt wird, habe. Das hat mich so früh genervt, dass das immer nur war, der schräge Daniel. Das ist ja so, wie man immer sagt, bei DJ Bobo, der sympathische Schweizer, das ist ja immer der schräge Daniel. Ja. Immer der schräge Daniel. Und das fand ich sehr nervig. Also natürlich, er hat ja davon profitiert, er hat es ja auch eine Zeit lang gerne mitgespielt. Und sowas. Ich erinnere mich an diese frühen Videos mit pinker Badehaube und sowas.
Ja, ja, alles. Ja. Lipgloss und Schottenrock ist meine Lieblingskombi immer.
Genau, genau. Und das fand ich, dann irgendwann auch sehr langweilig. Also weil, das war so der Beleg dafür, dass einfach jeder in seine Rolle gezwungen werden musste. Ne? Da gab es, wenn man die erste DSDS-Staffel anguckt, der ganz glatte Alexander Klavs, dann gibt es die ehrgeizige Juliette und die niedliche, es gab doch diese eine niedliche,
Vanessa.
Ja, genau. Und so hatte irgendwie jeder so seine Rolle und er musste halt, der in keine Rolle passte, musste dann eben der Schräge sein. Und auch wenn man sich eben diese Riege anguckt, in dieser ersten DSDS-Staffel, was für brave, angepasste Herrschaften, das so waren, die sich so bemüht haben und dann kam er da so. Also das war schon bemerkenswert, muss man auf jeden Fall sagen.
Das hat er ja nicht dann alleine geschafft, würde ich mal sagen, diese 85% Bekanntheit in der Bevölkerung. Warum meinst du, mussten sich alle oder haben sich genötigt gefühlt, sich dieser Figur gegenüber zu positionieren?
Ich glaube, weil es ein psychologisch gesehen, glaube ich, weil es ein Verstörungsmoment war, weil es ein Bruch war, wo man sich erstmal kurz überlegen muss, Moment, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt schlecht? Will ich, dass die Regeln eingehalten werden oder will ich, dass die Regeln zerschmettert werden? Also wenn man ganz tief geht, natürlich so rein aufmerksamkeitsökonomisch war das natürlich das Beste, was dieser Staffel hätte passieren können. Einfach das, was kommt, über das man spricht, weil es anders ist und unvorhergesehen wirkt in so einer streng durchgetakteten Sendung mit so einem festen Gerüst. Wenn da jemand irgendwie aus der Reihe tanzt, dann ist es ja immer toll.
Ja.
So, da träumt man dann ja als Produzent irgendwie davon. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so eine Kernfrage angestoßen hat. Also man setzt sich so am Samstagabend hin und denkt, es ist so gemütlich und jetzt guckt man noch was, von dem man weiß, was einen erwartet. Es ist eine Show, die läuft nach dem Motto und dann passiert was quasi Unvorhergesehenes. Und dann, glaube ich, schlägt es schon in einem sowas an zu sagen, freue ich mich jetzt oder bin ich überfordert?
Aber ich muss mich positionieren.
Ich finde schon. Also ich will jetzt nicht, ich will eigentlich doch jetzt so eine Fernsehshow so überdramatisieren in ihrer Wirkung. Aber wenn man das mal so richtig konsequent zu Ende denkt, dann sind das ja schon so grundlegende Fragen letztendlich.
Klar.
Zu sagen, ich habe es gern geordnet und vorhersehbar und ein bisschen langweilig. Oder ich mag es, wenn was passiert, mit dem ich nicht rechne und wo ich ad hoc entscheiden muss, wie finde ich das denn?
Wäre nach dieser Übersättigung, nach diesen also knapp anderthalb Jahren eigentlich von diesem ersten Fame, war die Figur damit irgendwo verbrannt? War Deutschland damit halt eben übersättigt oder ist es eigentlich Potenzial, das man irgendwo hat liegen lassen?
Ich glaube ja, diese Ulk-Variante, die war durch.
Ja.
So dieses Quietschige und dieses Rosafarben und dieses Schrille und die Krawatten und die Schottenröcke und sowas alles. Ja. Ich glaube, das war irgendwann dann so, wo man dachte, ja, jetzt nicht noch einmal eine lustige Doku Soap, wo Kübelböck fährt jetzt nach sonst wohin und man begleitet ihn. Das war, glaube ich, durch. Aber ich frage mich so ein bisschen, was passiert wäre, wenn er dann kurz mal verschwunden wäre, vielleicht von der Bildfläche und wäre dann zurückgekommen mit so einem Akustikalbum zur Gitarre oder sowas. Also sowas zu sagen, jetzt hab ich gequietscht, jetzt bin ich 2 Jahre älter und guck mal her, jetzt habe ich hier ernsthaft was gemacht. Eben sowas richtig planmäßig gemanagtes und nicht so hot-mäßig. Das hätte mich interessiert, aber so, das ermüdete mich dann auch so ein bisschen. Also als so die erste Phase, als er dann so ankam in dieser, hat er doch Joghurt-Werbung oder
Froop
oder genau, irgendwie sowas. Da dachte ich dann so, ja, das ist, am Ende hat man ihn da doch irgendwie, ich weiß nicht, ob es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen pathetisch zu sagen, gezähmt, aber irgendwie doch. So das Wilde eingespeist in die große Konsummaschine.
Kübelböck, der queere Anarchist. Aus dieser Perspektive erscheint es gar nicht mehr so weit hergeholt, was Schauspieler Oliver Möller in der letzten Folge erzählte. Als er erklärte, wie der Regisseur Uli Lommel Daniel damals sah.
Bei der Uli Lommel, der hat in dem Daniel so ein bisschen einen Punk gesehen. Der Uli Lommel hat ja auch vor vielen Jahrzehnten einen Film über Richard Hell gemacht und Andy Warhol und so weiter. Und ich glaube, da wollte der so ein bisschen dran anknüpfen.
In München haben wir uns im Englischen Garten mit dem Journalisten Viktor Sattler getroffen. Er war 4 Jahre alt, als Daniel bekannt wurde, also noch sehr klein, und kennt die Geschichte eigentlich nur aus der heutigen Perspektive. Als der Künstler Philipp Gufler seinen Kurzfilm Lana Kaiser herausbringt, schreibt Viktor über dieses Projekt, das die Figur Daniel Kübelböck noch einmal neu interpretiert. Er hat einen Abstand, den wir nicht haben, weil er den Hype selbst damals gar nicht bewusst miterlebt hat, die Geschehnisse mit dem Hier und Jetzt 2021 vergleicht und immer in Bezug setzt zu dem medialen Image, dass Kübelböck Zeit seines Lebens nicht los wurde.
Was hing dem so für ein Image an in deiner Wahrnehmung als jemand, der es nicht von vornherein mitbekommen hat?
Es war geprägt von Häme auf alle Fälle, von viel Sport. Einerseits medial, dass glaube ich, die Medien auch das Gefühl hatten, wenn sie über Kübelböck schrieben, mussten sie sich distanzieren, um ihre Autorität als Instanz des guten Geschmacks zu behalten. Also dann musste das ein Freak oder ein Thor sein oder ein Kobold. Da irgendwie selbst in den sensibleren Artikeln, es musste diese kleine Note mit rein. Das andere war so zu Hause, also das ist einfach manche Figuren in der Öffentlichkeit gibt, die vielleicht mal am Esstisch für Gelächter gut sind.
Kannst du dir das erklären im Nachhinein, wie so eine mediale Figur, wie damals der als Daniel Kübelböck bekannte Künstler, warum der eine Nation derart beeindruckt hat, dass er sie erstens in der Mitte gespalten hat und dass er eine höhere Bekanntheit hatte als der Bundeskanzler? Kannst du dir das irgendwie erklären?
Also es war ja wirklich gegen alles gerichtet. Es war zu einer Zeit, in der selbst die LGBTQ-Bewegung, sofern man das Q da schon anhängen will, noch sehr normativ war. Also in der die Ehe für alle zwar schon ein Begriff war, aber gleichzeitig auch bedeutete diese Angleichung an ein Hetero-Leben. Und insofern hat Kübelböck zu dieser Zeit nicht nur gegen Heteronormen verstoßen, sondern gleichzeitig gegen ein gesittetes Bild davon, was jenseits von Heterosexualität liegen könnte. Also dieser doppelte Bruch, dass er zwischen den Stühlen saß. Einerseits sehe ich die Außergewöhnlichkeit und es hieß ja sogar, dass er über lange Zeit als Favorit gegolten habe und dann aber auf den dritten Platz ausweichen musste am Ende, damit das Ergebnis dieser ersten Staffel ein bisschen verträglicher ist für das Durchschnittspublikum. Aber andererseits hat es ja gehapert, was gesangliches Talent angeht. Also das ist ja das Besondere an dieser Form von Prominenz, dass sie sehr viel über Identifikation funktionieren kann, über Unterhaltung. Und ich will gar nicht sagen, dass es keine Kunst sei, so viele Leute unterhalten zu können, aber bei Kübelböck fehlte vielleicht dann doch die klassische Komponente, die künstlerische Finesse.
Mit Anja Rützel habe ich irgendwann auch über den Moment bei DSDS gesprochen, als Daniel nach einer schlechten Jurykritik in der Disco-Motto-Show signalisiert, dass ihm das Urteil der ExpertInnen egal ist und wie die Medien darauf reagierten. Und ich bin ja der Meinung, und da war, glaube ich, wie heißt dieser, gibt da auch so einen Medienbeobachtendienst, nicht über Medien, DWDL, genau. Und DWDL hat damals darauf reagiert, der Schreibende da jedenfalls, dass er gesagt hat, uiuiui, was Daniel jetzt so hier gebracht hat, na, jetzt gucken wir mal, wie in den nächsten Wochen die Berichterstattung ist. Und es war wirklich, dass dann auch in, ob das so Lokalzeitungen waren oder auch Boulevardmedien, dass alles so, der übergeschnappte Daniel, jetzt dreht er völlig durch. Und dann wurde auch das alles rausgekramt. Der kommt gar nicht aus dem heilen kleinen Eggenfällen. Der war im Kinderheim. Und man denkt so, ja und? Mhm. Also da hat sich ja keiner die Mühe gemacht zu gucken, warum ist der ins Kinderheim so gegangen und was für ein mutiger Schritt war das eigentlich für jemanden zu sagen so, pass mal auf, also ich kann meinem Vater und meiner Mutter kann ich irgendwie nichts mehr abgewinnen, die können mir kein Leben bieten, ich gehe jetzt ins Kinderheim und teile irgendwie so ein 8-Bettzimmer mit 8-Jährigen teilweise, muss um 8 ins Bett gehen, weil die mich sonst nicht koordiniert kriegen hier und hat das ja einfach gemacht. Ich fand das zeugt von einer großen Reife irgendwo eigentlich, ne?
Also und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man sagt, man lässt den verrückten Kasper jetzt mal ein Weilchen gewähren, aber dann ist Schluss, ne?
Ja, genau.
Ab einem gewissen Punkt dürfen jetzt die Ernsthaften zeigen, was sie können und du gehst jetzt ins Bett. So nach dem Motto, jetzt lässt du mal die Großen machen, ne? Du kasperst hier nur rum und so. Und ich glaube, es kommt halt auch daher, dass man sich damals noch gar nicht vorstellen konnte, dass man auch auf sowas eine Karriere errichten kann. Also wenn man jetzt so diese ganzen Leute anguckt, klar ist dann die Frage, wie man Karriere definiert, aber zumindest ein Auskommen. Ne?
Ja.
Daniel hätte bestimmt auch als Influencer in der heutigen Zeit sein Auskommen finden können, wenn er das
möglicherweise
gewollt hätte oder so. Aber dass es dass eben Thomas Stein Unrecht hat, zu sagen, dass man nur ein Star werden kann, wenn man gut singen kann, das war damals, glaube ich, noch nicht so klar.
Eine Kollegin von mir, wir haben damals für ein Fernsehmagazin gearbeitet, die wollte immer einen Beitrag darüber machen, die Deutschen und ihre Sucht nach langweiligen Stars. Ja. So, man hat lieber sowas wie Silbermond als sowas wie Tokyo Hotel. Mhm. Und dann denkst du so, okay, also die Deutschen brauchen dann irgendwie ihren Betroffenheitspop irgendwo zwischen Ikea-Schrankwand und irgend so einem Pauschalurlaub. Und wird so auch eine Zeit lang jemand hochgejubelt, der aussieht, als wäre Björk explodiert. Und dann nach einer Weile ist aber gut.
Ja, so wie Karneval. Dass man sagt, zeitlich kontrollierter, in dem engen Fenster abgesteckter Wahnsinn.
Ja.
Da darf man mal richtig auf den Putz hauen, aber jetzt dann wieder zurück ordentlich. Ich glaube, es ist auch so ein komisches Sehnsucht nach Messbarkeit oder nach von, der hat's verdient, weil die Töne sind schön getroffen und nicht der hat's verdient, weil er halt Sachen macht, die man noch nicht gesehen oder gehört hat oder wo man denkt, okay, sondern das ist wirklich noch ein bisschen wie so im Excel-Sheet, wo du abhaken kannst, das ist richtig, das ist richtig.
Ich würde mal gerne überleiten auf etwas, was auch passiert ist zu dieser Zeit von DSDS, von der ersten Staffel. Es war ja so ein Kleinkrieg, kann man sagen, zwischen Sat.1 und RTL auch mit dabei. RTL hatte natürlich die Rechte an jeglicher Geschichte, die da irgendwie so passierte. Und darauf basierend, glaube ich, dass das irgendwie aus dieser Zeit noch kommt, hat ja Sat.1 2004 dann nach dem Gurkenlaster-Vorfall einen Psychologen in Ulrich Meyers sehr gute Sendung Akte eingeladen. Ja, einen Psychologen namens Dr. Christian Lüttke, der quasi hier, also die Zitate habe ich hier, attestiert hat, dass Daniel Kübelböck ein pubertierendes, hochneurotisches und asexuelles Wesen ist, das mit 18 keine Entscheidungen treffen und nicht reflektieren kann. Er sei auf dem Entwicklungsstand eines 13-Jährigen, und er löse eine Welle der Begeisterung die bei älteren Frauen in einer Art von Welpenschutz gipfelt.
Aber alles Ferndiagnose, ne?
Alles Ferndiagnose, nie getroffen, hat sich ganz viele Backstage-Interviews mit ihm angeguckt und hat das dann irgendwie so entschieden. Also. Aber es schwingt sich ja dann noch zu was anderem hoch. 18-Jährige sind im Allgemeinen dabei, sich festzulegen und zu entscheiden. 13-Jährige suchen noch und halten sich oft unbewusst alle Seiten offen. So ist auch Daniel auf der Suche. Manchmal gibt er sich weiblich, manchmal männlich. Er gibt an, in der Partnerwahl bisexuell zu sein. Er will sich nicht auf Mann oder Frau als Sexualpartner festlegen. Auch ein Beispiel dafür, dass er nicht die Reife seines biologischen Alters besitzt.
Das kommt einem schon sehr viel älter vor als 2003 oder 2004 oder so, ne?
Willst du sein Fazit noch hören?
Ich bitte darum.
Bei Daniel Kübelböck ist es zu einem Entwicklungsrückstand gekommen. Das macht Gefahren für ihn, aber auch für seine Fans deutlich. Entweder erlebt er den Verlust der Freude am Leben oder er sucht neue Identitäten, zum Beispiel in einer Sekte, oder er landet in der Psychiatrie.
Wahnsinn.
Punkt.
Wahnsinn. Also wenn du mir das jetzt ohne Namen vorgelesen hättest, hätte ich gedacht, irgendwie so 70er Jahre oder so, ne?
Ja, ja.
So eine Diagnose von den Beatles aus den 70er Jahren oder irgendwie so, ne? Auch völlig enthemmt.
Ja.
Ja, irre.
Das finde ich schon Wahnsinn, ne? Also das
aber was für ein mieses Manöver, einfach zu sagen, oder? Wenn wir nicht rankommen, dann sagen wir einfach, das ist...
Der ist irre.
Der ist irre.
Der ist irre, weil der ist bisexuell. Eine Person, die sich in den Medien als nicht heterosexuell zu erkennen gibt, ist heute wirklich keine Seltenheit mehr. Ausgenommen natürlich männliche Fußballer oder SchauspielerInnen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Bisexualität als Geisteskrankheit zu verstehen, das ist, Gott sei Dank, weitestgehend etwas aus der Vergangenheit, das heute nur noch Menschen äußern, die Angst vor der Öffnung der Gesellschaft nach allen Seiten haben. Grundsätzlich wird hier aber auch ein exzentrischer Entertainer auf seinen Platz verwiesen, scheinbar auf den Boden der Tatsachen geholt und von vermeintlichen Experten entzaubert. Der TV-Produzent Stefan Rebelein hat Daniel 2016 bei der Produktion einer Doku-Soap für die ARD kennengelernt, aber er ist natürlich auch ein Medienprofi, der die Mechaniken des Boulevards und auch des deutschen Publikums im Allgemeinen gut kennt. Ich habe ihn gefragt, ob wir Deutschen nicht vielleicht eine grundfalsche Auffassung von Stars haben.
Ich denke schon, weil es sich immer koppelt an deutsche Tugenden im Sinne, dass Erfolg nur dann berechtigt ist, wenn er sich an Fleiß koppelt. An Fleiß und an Disziplin. Deshalb ist Helene Fischer so groß, weil man ihr all diese Attribute, auch wahrscheinlich angezüchtet über ihr Management und die ganze PR-Maschine, immer anklebt. Oh, ist diese Frau diszipliniert, oh, ist sie fleißig. Ja, sie wird uns nicht verkauft als das Genie, die zwar nachts säuft und Drogen nimmt und bis 12 Uhr in den Federn hängt, aber ihr dann ein Welthit trotzdem kommt, sondern sie ist die unermüdlich fleißig kämpfende Ehrgeizige und der gönnt man dann den Erfolg, die hat den ja verdient.
Und sie kann Akrobatik.
Man muss dafür ganz, ganz viel trainieren.
Wenn man jetzt mal wirklich das große Ganze sieht, wie wir in Deutschland mit Promis umgehen, hat die deutsche Art, mit Promis umzugehen, etwas Eigenes, etwas Besonderes, würdest du sagen? Also im Vergleich auch zu anderen Ländern, wie die ihre Promi- oder Boulevard- oder Tabloid-Kultur halt eben sehen? Oder ist das eigentlich überall das Gleiche, dass man die Skandale rauskehrt und dass man sich über Dinge lustig macht, die nicht der Norm entsprechen? Oder ist das... Ist das allgemein bei allen so oder ist das irgendwas?
Mein Bild und meine persönliche Erfahrung, weil ich seit so vielen, vielen Jahren mit Prominenten zusammenarbeite, ist, dass das Bild gekoppelt ist an die deutsche Neidkultur, die wir nun mal haben. Und dass in anderen Ländern ganz offensichtlich es mehr Respekt gibt. Mehr Respekt auch vor der Privatsphäre und weniger den Wunsch, den eben noch hochgehobenen Fallen sehen zu wollen.
Hast du dir je Gedanken darüber gemacht, woran das liegt? Also was der Ursprung dieser deutschen Neidkultur ist?
Nein, das weiß ich nicht. Weil das ist so in uns verankert in dieser deutschen Kultur und das betrifft alle und jeden, der es, egal auf welcher Bühne, sei es Politik, Kultur, selbst Industrie nach und nach oben schafft, wir ergötzen uns an seinem Fall. Wir gönnen nicht. Wir gönnen keinen Erfolg. Wir sagen nicht, boah, ist der cool. Wie geil, dass der jetzt ein fettes Auto fährt. Ich habe viele Jahre für Thomas Gottschalk gearbeitet und kannte eben seine Geschichte, warum er aus genau diesen Gründen in die USA geflüchtet ist damals. Weil es nicht mehr ertragen hat, in der Metzgerei darauf angesprochen zu werden, ach, das ist das adoptierte Kind. Und gesagt hat, das kann er einfach seiner Familie, insbesondere seinen Kindern, nicht länger zumuten. Ja, und hat gesagt, wenn ich hier mit meinem, keine Ahnung, 30 Jahre alten verbeulten Rolls-Royce durch München fahre, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht mit Dreck beworfen werde. Wenn ich damit durch Beverly Hills fahre, dann egal wer macht den Daumen hoch und sagt, ey, geile Kiste. Und das ist jetzt natürlich sehr platt und verkürzt, aber ist, wie es in Deutschland läuft.
Fertig definiert. In seine Rolle gedrängt, fixiert für die Ewigkeit, für immer gemessen an einigen Wochen und Monaten vor der Volljährigkeit. Daniel Kübelböck bzw. Lana Kaiser wird es bis zum Schluss nicht gelingen, dieser Schublade zu entkommen. Auch da die Berichterstattung nach dem Misserfolg von Daniel der Zauberer ziemlich schnell abnimmt. Anja Rützel ist dran geblieben.
Ja, dann fand ich es eigentlich so richtig interessant, muss ich sagen.
Ja.
Weil mich sehr interessiert hat eben, wie sich diese Fangemeinde bei Laune hält und sich selbst immer wieder bestärkt und immer wieder dran glaubt, dass jetzt werden die Leute aber kennen, wie gut er singen kann. Und jetzt hat er sich doch noch verbessert. Er hat sich ja tatsächlich verbessert.
Ja, ja.
Also so rein technisch so.
Absolut.
Und wobei ich manchmal fand, dass es eben auch schon fast ins ganz komisch, also so handwerklich geknödelte glitt, weil er sich so bemüht hat.
Zumindest am Anfang. Also am Ende, muss ich sagen, konnte der wirklich gut singen.
Ja. Also wo ich dann so dachte, versuch's doch gar nicht so sehr. Die lieben dich doch nicht, weil du so toll singen kannst, sondern weil du einfach machst so. Das fand ich dann fast so ein bisschen kontraproduktiv dem Markenkern sozusagen. Also mal ganz eklig PR-mäßig gesprochen. Ja. So als hätten die anderen ja doch recht, als müsste er doch an sich arbeiten und so. Und ich fand aber wirklich so interessant, diese unverdrossenen Kultur, die sich halt gar nicht drum geschert hat, was jetzt offiziell die Karriere war oder was jetzt so die Meinung war und das Label, das er hatte, sondern die so dachten, nein, das ist für uns der größte Sänger, der beste Sänger überhaupt und wir bleiben da so dran.
Du hast vorhin auch angesprochen, dieses an sich arbeiten, dieses Verbissen an sich arbeiten, also besser singen zu können, verschiedene Stile, also immer dieses Beweisen, ich kann es, du sagst mir, ich kann es nicht, dann arbeite ich nochmal extra stark da dran und dass er so ein bisschen auch diesen, wie du es gesagt hast, auch Markenkern dann vernachlässigt hat. Das betraf ja eigentlich auch sein Benehmen, würde ich sagen, und die Art seines Stylings. Also, dass er dann schnell erklärt hat, mit 17 probiert man sich noch aus und da ist man so ein bisschen rebellischer und jetzt bin ich 21 und jetzt ist das alles anders. Und was hat ihn da getrieben? Glaubst du, dass er da die Chance auf mehr Erfolg drin gesehen hat? Oder ging es ihm einfach darum, auch selber zu zeigen, passt auf, ich bin tatsächlich auch erwachsen geworden?
Ja, ich hatte so ein bisschen manchmal so die Theorie, dass er sich so anzieht, wie um sich selbst zu bestätigen, dass er das ist.
Ja.
Oder so. Oder aber umgekehrt, also das Biedere, dass er sich quasi äußerlich so zurechtgemacht hat, wie er halt denkt, dass er sich dann vielleicht reinfindet in die Rolle sozusagen. Ja. Aber genauso ja auch dieses Wilde. Also ich erinnere mich, ich habe ihn mal interviewt zu der Zeit von Ich hasse mich.
Mhm. Zweite Album.
Genau, und das war ja auch sehr, da hat er ja die Haare ganz wild gehabt und so schwarze Fingernägel und so ein bisschen punky.
Goth irgendwo, ja.
Und da war ja so sehr dieses Düstere und ich meine, ich hasse mich, allein der Titel ist ja für jemand, der eben noch im Frub-Bottich geplanscht hat mit pinker Badewanne, ist das ja eine krasse Wandlung, sag ich mal.
Total.
Und da hatte er eine Autogrammstunde in verschiedenen Elektromärkten in München.
Aha.
Und ich bin mit ihm im Taxi von einem zum anderen gefahren. Und da war er richtig so, da fiel das so richtig in diesem Taxi wie von ihm ab. Da war er auch ganz so zutraulich zu mir, wo ich so dachte, das darfst du eigentlich jetzt gar nicht, weil ich bin doch eigentlich die böse Presse. So.
Ja, ja.
Also ich war ja nicht böse, aber es war so, wo ich so dachte,
aber du könntest böse sein.
Ja, mach das mal lieber nicht so, dachte ich mir nur. Wo er dann sagte, gell, das ist doch schon gut, was ich da mache und so. Also so richtig wie so ein Erschöpfter, der so zwischen zwei Auftritten kurz mal überlegt, ob er das jetzt selber ist oder wie dieses Bühnenego jetzt in sein eigenes Ich passt. Und da war das auch ganz deutlich so ein Kostüm, das er so anhatte, ne? Selbst die schwarzen Fingernägel, wo ich so dachte, das ist jetzt so, jetzt bin ich hier der wilde Rebell. Also ganz interessant. Und ich hatte so bei diesen Outfits, das schien für mich immer so ein bisschen wirklich wie ein Selbstüberzeugungsversuch.
Ich glaube, später hat er sich schon auch so ein bisschen als Blumenstrauß der verschiedenen Möglichkeiten so begriffen. Also da gab es ja manchmal im selben Jahr dann die ganz in Weiß Konzerte, wo es nur Schlager gab. Dann gab es aber auch nochmal Jazz meets, nicht nur Blues, sondern dann war Jazz noch, hat noch irgendwas anderes getroffen und dann ging das immer so ein bisschen hin und her und hier mal so ein Greatest Hits Abend und hier irgendwie nur die schönsten Partyknaller zu Silvester und sowas halt alles. Für eine lange Zeit ist er da irgendwie so immer hin und her geschlittert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass also je länger seine Karriere dann voranschreitet, dass er eigentlich an der Entwicklung vorbeigeht, die ihn, also es läuft so ein bisschen konträr zu der Entwicklung, die im Entertainment-Business und in der Gesellschaft irgendwie so stattfindet. Also all das, wofür wir ihn als Pionier vielleicht ansehen vor 20 Jahren, legt er mit der Zeit ab, während Deutschland sich das immer mehr anzieht eigentlich.
Eigentlich ja. Also ich weiß nicht, ob er zu früh dran war oder zu wenig lang durchgehalten hat mit diesem originären Kübelberg-Konzept sozusagen.
Ja.
Das wäre eine interessante Frage. Also zu sagen, dieses ich bin halt wie ich bin und ich mache so gut ich kann und ich ziehe mir eben nicht ein Kostüm an, das ich eigentlich nicht bin, nur weil ich spekuliere, dass es damit besser läuft. Gut, er hätte einen wahnsinnig langen Atem haben müssen natürlich, ne?
Ja.
Also deswegen nötigt einem ja durchaus auch Respekt ab, wie viel er, eben wo er die Energie hergenommen hat, immer wieder diese neuen Anläufe zu nehmen. Aber eigentlich ist es richtig. Also eigentlich ist genau dieses I come undone-mäßige, ne, was jetzt bestimmt besser laufen würde.
Ich glaube, er hatte einfach keine finanziellen Sorgen und konnte sich deswegen auch irgendwie ausprobieren, weil das Solarfeld hat er tatsächlich von der ersten Kohle ja gekauft.
Ja, das ist auch tatsächlich so, ne?
Ja.
In der Dimension.
Ja,
das war mir manchmal auch nicht so ganz klar.
Naja, Moment. Also da wurde, glaube ich, vom Handelsblatt oder von der Financial Times Deutschland oder so, wurde da ganz schnell sowas draus gemacht, Daniel Kübelböck ist jetzt Solarmillionär. Und das ist natürlich extrem verkürzt.
Wobei, wenn ich war da damals bei der Financial Times.
Ach was?
Ja, also ich habe das nicht geschrieben, aber ein Kollege von mir, und er hat es damals so erzählt.
Er hat erzählt, ich bin Millionär geworden.
Also
okay.
er hat ihn auch so, das war auch ein bizarres Treffen. Also da war er auch sehr in seiner Unternehmerpersona.
Mhm.
Ich erinnere mich nur noch so dunkel, wie er da eben der Kollege zurückkam und meinte, ach du liebe Güte. Weil der fand ihn auch, mit dem war ich auch mal auf einem Konzert tatsächlich in Hamburg gewesen. Der hatte auch eine große Sympathie für die Figur Daniel Kübelböck und wollte ihn gern treffen und darüber reden. Und er meinte aber, er war wirklich sehr in dieser Unternehmerpersona und wollte sich davon nicht abbringen lassen.
Okay.
Also sehr... Ich rede jetzt hier mit der Financial Times und jetzt kann ich nicht nach links und nach rechts ausscheren.
Ich dachte, er hätte das selber nie wirklich so behauptet, weil ich glaube, wenn man es zusammenzählt, wie viel Kohle er dann bekommen hat über den Zeitraum von so und so viel, es war ja so ein monatlicher Abschlag eigentlich mehr, was irgendwie, glaube ich, zwischen 3.000 und 6.000 Euro immer so rangierte. Mhm. Und wenn ich das dann zusammenrechne über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, irgendwann bin ich dann bei einer Million auch, ne?
So gesehen, ja.
Also
aber eigentlich ist es wie so eine schöne, ja, so ein schönes, so ein Auskommen, dass man einfach Sachen ausprobieren kann und muss sich keine Sorgen machen. Eigentlich ideal, ne?
Ja.
Anja Rützel hat damals nicht nur die Presseberichterstattung über Daniel weiterverfolgt. Das Internet wird damals immer populärer, es gibt zwar noch kein Facebook, Instagram oder TikTok, aber es gibt Fanforen. Die sind optisch nicht besonders ansprechend und es ist etwas mühevoll, in ihnen heute herumzublättern. So ein bisschen wie ein Portal wie Reddit heute noch aussieht. Aber es sind Vorläufer der sozialen Medien. Fans tauschen sich hier aus, teilen ihre Meinungen und Hater geben auch ihren Senf dazu. Wie die Trolls von heute hacken sie gnadenlos auf Menschen ein, ignorieren alle gesellschaftlichen Etikette und kreieren dabei das, was wir heute Shitstorms nennen. Anja Rützel hat da lange Zeit mitgelesen.
Diese Streifzüge durch diese Foren, du hast schon mal davon gesprochen, dass die Fans entweder so komplett 100% Daniel-Fan eben waren und die Hater, was hat die Hater ausgemacht?
Die Hater, was ich daran auch wiederum faszinierend fand, auf so eine erschreckende Art, das war für mich die erste Erfahrung, glaube ich, wirklich mit so einem organisierten Hass im Netz. Also fast so eine Hasskultur, in Anführungszeichen, wenn man davon sprechen will, die sich am Ende, glaube ich, gar nicht mehr oder mittendrin gar nicht mehr irgendwann an der Figur Daniel abgearbeitet haben, sondern sich so ergötzt haben an ihre eigenen Memes, die sie dann hatten, ihre eigene Terminologie, und hatte, glaube ich, so herausstechende Fans hatten dann noch, glaube ich, eigene, naja, Spitznamen kann man es nicht nennen, Beschimpfungsnamen bei ihnen und so.
Ja.
Die haben sich da richtig, also natürlich im Negativen, aber eigentlich war das halt eine Spiegelung von Fankultur.
Total.
Insofern, ne? Auch in der Komplexität. Also das war ja nicht nur Daniel, der Blödmann und wie schrecklich er wieder singt, sondern das war ja schon sehr komplex. Und das waren auch, also wenn man jetzt das Destruktive abzieht, dann war das ja schon fast kunstvoll in den Aufbauten oder was sie das so geschrieben haben. Es war ja fast so comicartig auch ein bisschen, wie die sich dann bekämpft haben gegenseitig.
Es gab ja diesen Crossover dann auch manchmal. Ne? Da gab es die Hater, die es irgendwie geschafft hatten, auch in so ein Fanforum reinzukommen und umgekehrt dann die Fans, denen man es nicht verbieten konnte, ins Haterforum auch reinzukommen.
Und ich meine, es gab legendär eine Liebesbeziehung zwischen einem prominenten Hater und einer führenden Fanin.
Nein.
Ja, doch. Ich habe auch noch die Namen so grob. Und dann war so, dann haben die gegenseitig versucht, quasi so ein bisschen die anderen zu bekehren, dass die doch gar nicht so schlimm und die doch gar nicht so schlecht. Und
aber auf welche Seite haben sie sich dann geeinigt? Waren es dann beides Fans am Ende?
Ich glaube, sie wurden dann beide so ein bisschen ausgestoßen. Ich glaube, sie ist dann aus dem Fanforum ausgetreten irgendwann und er war dann kein, es war wirklich einer der führenden Fürsten der Finsternis.
Okay.
Es ist echt sehr lange her, aber da dachte ich mir, das besser kann man sich das gar nicht ausdenken. Eigentlich der Beginn für eine romantische Komödie.
Wollte gerade sagen, also das ist so der Stoff, aus dem Filme sind eigentlich.
Ja. Wo habt ihr euch so kennengelernt? Ach, im Kübelbock Hate Forum, also klassische Liebesgeschichte.
Viktor Sattler, der Journalist, den wir im Englischen Garten in München getroffen haben, hat den Aufstieg der Medienfigur Daniel Kübelböck, wie erwähnt, nicht bewusst mitbekommen.
Er hat auch nur bedingt den Wandel in der deutschen Sprache, in der Gesellschaft, der Politik und den Medien erlebt, der dazu führt, dass wir den respektvollen Umgang miteinander lernen, dass wir darauf achten, sprachlich alle einzubeziehen und unsere Sprache im Allgemeinen zu überdenken. Viktor gehört einer jungen Generation von JournalistInnen an, für die der faire Umgang, das korrekte Benennen und das Abklopfen von Formulierungen auf eventuelle Ungerechtigkeiten ganz normal zum Job gehören. Und er ist, verglichen mit der Jahrtausendwende, an eine viel extremere Form des Promikults gewöhnt.
Glaubst du, dass die Figur, wie Daniel Kübelböck damals war, dass dieser Mensch in einer Castingshow heute noch genauso gut funktionieren würde wie damals?
Wahrscheinlich nicht. Also es ist ja eher mehr Reality und Trash-TV geworden, aber die Formate haben sich auch sehr stark gewandelt. Das war ja ein bisschen der Witz des Artikels, dass man eigentlich nur wenige Jahre in die Vergangenheit gehen muss, um Dinge zu finden, die uns heute schockieren würden, die vielleicht heute einen Shitstorm hervorrufen würden oder zumindest stark kritisiert würden. Insofern ist nicht alles schlecht, sondern Figuren wie Lana Kaiser können auch wie ein Maßstab für den Fortschritt, den es seitdem gab, wirken, wenn man jetzt zurückblickt.
Es gibt ja heute weitaus exzentrischere Figuren teilweise in solchen Formaten als es damals Daniel Kübelböck war. Also die auch mit viel weniger Shitstorm, Gegenwind und sonst was zu tun haben heutzutage. Dass wir an viel krassere Charaktere gewöhnt sind, die wir einfach nur durchwinken. Dann kommt aber so jemand wie Kübelböck und sagt, ach, das ist doch der damals das und das. Und man ist wieder so ein bisschen, ich weiß noch, wie ich geschockt war und was weiß ich was, wie der da rumgelaufen ist und sonst wie. Warum hat das keinen Effekt auf den Vorreiter sozusagen?
Irgendwann sind Rollen und Plätze vergeben. Man kann jemanden kein zweites Mal neu der Öffentlichkeit vorstellen, sondern man muss sich immer beziehen auf das, was schon war. Und dann können sich alle Umdeutungen auch nur in einem gewissen Rahmen bewegen. Und gerade bei Kübelböck, wo jetzt große, seriöse Medien auch eher vorsichtig waren, da zu sehr in dieses Spektakel mit einzusteigen, war der Zug irgendwann wahrscheinlich abgefahren für eine ernsthaftere Beschäftigung.
Als Lana Kaiser im September 2018 verschwindet, ist die Medienfigur Daniel Kübelböck für die meisten schon längst verschollen. Seit Jahren gab es keinerlei Sensationsmeldungen mehr, keine Skandale, wenig Auftritte im Fernsehen und die Konzerte wurden hauptsächlich unbemerkt von der Masse, von einem festen Kern treuer Fans besucht. Als Lana verschwindet, lodert das Internet ein letztes Mal auf und bedienen sich die Medien ein letztes Mal der vor so langer Zeit erprobten Mechaniken, um das deutsche Publikum zu polarisieren. Allein an diesem Echo von dem, was vor 20 Jahren abgelaufen ist, hat man, glaube ich, nochmal gesehen, was für ein Phänomen Daniel Kübelböck damals einfach war. Also, wenn es 20 Jahre später das noch hervorruft, der Name, also das ist ja im September passiert und am Ende des Jahres war Daniel Kübelböck der am meisten gegoogelte Name in Deutschland des ganzen Jahres.
Irre, ja. Ich muss auch sagen, ich merke das immer dann so ein bisschen so auf so Reaktionen. Also wenn ich jetzt so einen Nachruf schreibe, kriege ich meistens irgendwie Reaktionen von Fans, die es entweder, also oft fühlen Fans dann, ja, auch wenn man den Verstorbenen tatsächlich sehr gut darstellt, dann oft nicht genug trotzdem. Aber in dem Fall habe ich viele Reaktionen bekommen von Leuten, die sagen, wo die Mails immer anfangen mit, ich bin gar kein Kübelböck-Fan, aber, wo man wirklich merkt, die hatten irgendwie das Bedürfnis, darauf zu reagieren, weil sein Verschwinden quasi bei ihnen nochmal sowas angestoßen hat oder sie sich nochmal erinnert haben.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass das damals für viele, auch wenn viele über ihn gelacht haben, das widerspricht sich, glaube ich, nicht, dass sie im selben Moment gedacht haben, ach, guck mal an, ganz schön cool irgendwie auch. Oder sich das so zu trauen und das so durchzuziehen, das geht ja beides auch gleichzeitig. Das eine gesteht man sich vielleicht nicht so ein oder so. Aber ich irgendwo blieb, also er blieb, glaube ich, natürlich tatsächlich hängen, weil er so der Erste war in vielem und weil er ja auch immer plakativ wieder rausgezogen wurde. Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft ich den Kakerlaken sag, der Moment, wo die Kakerlaken runterfallen, wie oft ich den Ausschnitt in irgendwelchen Rückblicken oder in irgendwelchen Beiträgen gesehen habe, das ist ja schon so ikonisch, oder auch sein Zusammenbruch, als Grazia rausfliegt, das ist ja alles in so ikonische Momente irgendwie dieses Genres. Deswegen hat man ihn natürlich im Kopf, aber ich glaube das schon, dass das mal so, also es gibt glaube ich wenige Leute, die sagen, ja, Kübelberg ist mir voll egal.
Heute weiß man, wer so eine Sendung gewinnt, der hat so dann sein halbes Jahr, in dem wird er dann auf diesen Rummel geschickt und darf überall mal mitfahren. Und dann hat diese Person sich gefälligst zu verpissen. Und das wusste man damals einfach ja auch noch nicht so richtig.
Ich glaube aber, damals hielt es ein bisschen länger, oder? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die jetzt überhaupt noch auf eins gehen mit ihrer Siegessingle.
Ich habe mal geguckt und alles das, was, man kann es auch verstehen, vielleicht steigt auch so die Fähigkeit der Deutschen, Englisch sprechen zu können. Also immer, wenn Bohlen dann englischsprachige Songs geschrieben hat, dann ging das teilweise nicht mal mehr, glaube ich, in die Top 20. Mhm. Jedes Mal, wenn es dann so eine Schlagernummer war, dann ging es auf eins. Mhm. Also das ist, ich glaube, das ist auch das Problem von DSDS, dass es irgendwo zu so einer Schlagershow,
ja, ich glaube,
ich will
Publikum,
jetzt nicht sagen verkommen ist, aber sich dazu entwickelt hat.
Ich glaube, das Publikum ist einfach veraltet. Ich glaube, weil die Jungen halt eben, die juckt es nicht mehr, glaube ich, so richtig. Und dann ist es halt ein anderer Geschmack, ne?
Ja.
Vielleicht so. Daniel war doch damals auch auf eins, meine ich, ne?
Ja.
Und ich, also vom Gefühl her würde ich denken, dass sich das dann doch damals länger gehalten hat, ein bisschen. Also mit zumindest der an der Spitze. Aber dass man dann sagen muss, es ist ja auch logisch, weil wenn sich der Sieger zu lange hält, dann fragt man sich, wieso brauchen wir denn jetzt schon wieder einen neuen Sieger in der nächsten Staffel? Deswegen. Dann wieder schön Abfahrt, ne?
Ja.
Also ich habe letzte DSDS-Staffel nach Jahren mal wieder reingeguckt. Ich habe das jetzt eine Zeit lang wirklich fast gar nicht mehr und nur sehr am Rande verfolgt.
Mit der Wendlerwolke.
Genau, das musste ich mir dann natürlich alles. Da musste ich mich ergötzen. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, wer da inzwischen so rangekarrt wird, ne? Als spektakuläre Crazy-Typen.
Ja.
Und da liegt die Latte jetzt natürlich schon sehr, sehr hoch. Da hätte man jetzt heute vielleicht einen Daniel gesagt, ja, boring. So, weil da jetzt schon natürlich immer verrückter, immer,
Also wo sind wir denn inzwischen angekommen? Also was wird heutzutage als crazy erachtet?
Also
ich folge dem nicht mehr.
Es war so ein Kandidat dabei, der wurde auch so ein bisschen durchgewunken aus sehr durchsichtigen Manövern. Der hat wirklich so super, so krähenartig wirklich fast schon gesungen. Also so.
Aber absichtlich oder?
Unklar. Also das war eine Zeit lang, glaube ich, unklar, ob das eine Masche ist oder ob das wirklich einfach so seine Stimme ist und ob er wirklich denkt, es wäre. Also wo ich so dachte, das ist jetzt. Also jetzt soll es ja so ein bisschen back to the roots angeblich gehen,
welche
glaube
Roots?
Ich. Die Roots, dass nicht mehr je schräger oder je kaputter die Hintergrundgeschichte.
Ja.
Also ich finde es auch bemerkenswert, dass du sagst, dass erst so in der Halbzeit von den Motto-Shows quasi diese Home-Stories kamen.
Ja.
Weil das hat ja auch, also mit der Geschichte, mit der Hintergrundgeschichte von Daniel, das hätte man ja ab der ersten Folge ausgeschlachtet, wie
absolut
traurig alles
ja
ist und so. Das hat ja auch komplett überhand genommen, sodass man, glaube ich, fast gar nichts mehr werden kann, ohne tote Familienangehörige und anderweitige Katastrophen in der Hinterhand. Das ist ja auch so ein, hat sich ja auch immer mehr hochgeschaukelt oder tief geschaukelt.
Wer hat denn die letzte DSDS-Staffel gewonnen?
Ich weiß es. Ich weiß nicht den Namen, aber der singt so. Und der heißt.
Das ist keine wirkliche Antwort, Anja.
Doch, jeder weiß es jetzt. Der singt so wie Rag and Bone Man.
Ah, okay.
Und der heißt, ich komme auch irgendwann nochmal drauf, weil den haben sie wirklich dann durch alle RTL-Sendungen durchgenudelt. Der musste das dann überall singen. Nee, das Finale habe ich nämlich auch geguckt. Also ich sehe ihn vor mir, aber ich weiß nicht mehr den Namen.
Er sieht auch aus wie Rag and Bone Man anscheinend ja dann irgendwo.
Er ist
Rag and Bone Man. Rag and Bone Man hast die letzte. Ja,
das kann man so abkürzen.
Ja.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. So war das. Ja, aber das eine Zeit lang, ne? Der musste dann irgendwie in jeder Werbepause von Let's Dance oder so, musste der dann ran.
Oh, um Himmels Willen. Die 15 Minuten ausnutzen. So abschließend mal so die Frage, was meinst du, also jetzt ist es 20 Jahre ungefähr her, dass Daniel groß geworden ist in dieser Castingshow. Meinst du, in 20 Jahren werden wir uns noch an Daniel erinnern oder glaubst du, dass es irgendwann abgeschlossen ist, jetzt vielleicht nicht mit diesem Podcast, aber vielleicht kommt nochmal ein Buch oder was weiß ich was und dann irgendwann ist das Thema irgendwie gegessen oder meinst du, da gibt es etwas, was auch überdauern wird?
Also ich glaube schon, dass es immer nochmal hochkommt, also gerade wenn man so über, also klar wird es vieles bei mir ist es jetzt so, wird vieles verschüttet durch halt neue Figuren, die in der Branche, im Genre auftauchen, über die man sich Gedanken macht. Ne? Dann denkt man halt drüber nach, was bedeutet die Figur Mike Heiter für das gesellschaftliche Wesen. Oder,
Wer?
Ja, siehst du? Das ist mein Schicksal. Aber ich glaube schon, also fand ich auch den Podcast gleich eine Spitzenidee. Ich glaube schon, dass es sowas ist, was so bleibt. Von so einem ikonischen Wert tatsächlich. Also sowohl so Szenen, die man abrufen kann, als auch so Sätze von ihm, die ich irgendwie immer noch so im Kopf habe. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie großer Fan gewesen wäre oder Bewundererin oder so. Aber wo man denkt, da war das so und so. Ich glaube schon, weil das irgendwie, vielleicht auch tatsächlich, weil es eben weil er so eine Pionierfigur war, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es bleibt. Man müsste halt die Jüngeren so ein bisschen an ihn ranführen. Ne? Vielleicht klappt es ja mit dem Podcast. Weil ich glaube, ganz viele kennen den natürlich gar nicht mehr. Ne? Nur wir Alten werden noch von ihm sprechen.
Och, Göring, jetzt reicht's aber.
Naja.
Das ist der Punkt, an dem wir Schluss machen. Genau, Anja Rützel, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
Sehr gerne.
Nee, also hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank nochmal.
Gerne, gerne.
In der nächsten Folge von Ein Mensch verschwindet.
Ich sag mal, bei den Leuten, die ich so kenne, die noch unerfolgreich sind, da ist es auch schwierig, einen Manager zu finden. Weil an denen ist ja noch nichts zu verdienen. Bei ihm war ja schon was zu machen.
Wir begleiten Daniel durch die Zeit, nachdem der Hype beendet war, und treffen unter anderem den Produzenten seines zweiten Albums, Klaus Munzert.
Ich meine, ich war ja bei Konzerten, da waren, ich weiß gar nicht, 3.000-4.000 Leute. Da in Eggenfeld, ne? 98% Frauen. Ich war einer der wenigen Männer, die da ganz hinten gestanden sind und habe mit offenem Mund das verfolgt. Und das haben die auch gut gemacht, auch die Band. Das war schon, also für die Verhältnisse, natürlich ist es jetzt sind es keine U2s und keine egal was, aber trotzdem war das für diese Verhältnisse ganz gut gemacht.
Daniel verändert sich und wird erwachsen.
Also diese schrille Person, diese Laute, diese, wo man denkt, unter dem Motto, der hat wohl nicht alle Tassen im Schrank, die habe ich nie kennengelernt, nie zu keinem Zeitpunkt, sondern ich habe schon damals, das 2006, 2007, einen jungen, auch, muss man sagen, auch irgendwann auch attraktiven, gut aussehenden Mann kennengelernt, der sehr selbstbewusst an dem Leben steht und der eigentlich wusste, was er wollte und der eigentlich schon zu dem Zeitpunkt für eine andere Musik gestanden hat.
Die Fangemeinde wird über die Jahre kleiner, aber sie ist treu. Sie machen alle Stilwechsel, die jetzt kommen werden, mit, auch wenn die größere Öffentlichkeit kaum etwas davon bemerkt.
Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass er zufrieden ist, weil er sein eigenes Ding gemacht hat. Das hieß aber dann auch, dass er kein professionelles Management hatte, tatsächlich alles selber gemacht hat. Oft hatte man den Eindruck, dass er nicht genug Werbung für seine Musik und für sich als Sänger gemacht hat. Es hätte mehr sein können, er hätte die sozialen Medien besser nutzen können, aber... Ja, zufrieden war er schon, aber ich habe trotzdem mir gewünscht, dass mehr Leute erreicht werden und es voller wird in den Seelen, nicht leerer.
Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Recherche und Redaktion Ilona Toller, Caroline Köhler und ich, Tom Erhardt. Redaktionsassistenz Clara Neubert und Gloria Udosi. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen. Übrigens, keine der Personen, die ihr in unserem Podcast hört, hat für ihre Aussagen Geld erhalten.
In der Podimo-App findest du übrigens nicht nur diesen Podcast, sondern noch hunderte weitere Podcasts, die du sonst nirgends hören kannst.